brauchst einen Eindruck, wie sieht kognitiv die beginnende Alzheimer'sche Erkrankung aus? Und früher wurde das immer in der Facharztprüfung auf Lücke gesetzt. Und das kannst du nicht mehr auf Lücke setzen. Das heißt, du musst jetzt einmal dir ein Bild machen. Das ist relativ einfach. Du musst einmal wissen, Mensch, ich habe androgadamnestische Defizite. Ich lasse den drei Begriffe benennen, kann der die wieder benennen. Die Visokonstruktion überprüfen, das ist mit dem Urin-Test relativ leicht möglich. Und die Praxi, das heißt, mach ein paar Gesten und fertig.
Das war Thomas Dunning, unser heutiger Experte zum Thema Alzheimer-Erkrankung, wo sich derzeit erhebliche diagnostische und therapeutische Fortschritte abzeichnen, die nicht nur bei Fachpersonal, sondern auch bei Laien aufgrund der erheblichen Bedeutung der Erkrankung auf großes Interesse stoßen. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Tobias Ruck, dem Direktor der Neurologie am Bergmannsheil in Bochum, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen der klinischen Neurologie. Professor Thomas Dunning ist Chefarzt der Klinik für Neurologie in Bremen und einer der renommiertesten Experten im Feld der Alzheimer-Demenz. Thomas Dunning leitete eine der größten Gedächtnisambulanzen in Münster und jetzt mittlerweile in Norddeutschland und war vor allen Dingen während seiner Tätigkeit am Universitätsklinikum Münster Leiter aller wichtigen Phase 2 und 3 Studien zur Alzheimer-Demenz. Er ist einer der Autoren der S3-Leitlinie Demenz und der S1-Leitlinie DELIR der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und somit genau der Richtige, um uns hinsichtlich der komplexen Entwicklungen auf den aktuellen Stand zu bringen. Thomas Dunning war bereits 2021 schon mal Gast bei uns und hat sich damals mit Sven Meuth vor allem über Aducanumab unterhalten. Seither ist viel passiert und ich freue mich auf das Update zu diesem wichtigen Thema. Ja, hallo Thomas, schön, dass wir dich wieder als Experten gewinnen konnten.
Hallo Matthias, ich freue mich.
Ja, wir freuen uns. Du warst ja schon einmal bei uns, bist im Podcast interviewt worden, damals von Sven Meuth. Und ich denke, es hat sich einiges getan seit 2021. Vielleicht kannst du uns noch mal ein kurzes Update geben, wo wir gerade stehen, was Alzheimer betrifft.
Ehrlich gesagt, muss ich widersprechen, bei der Therapie gar nicht so viel, weil die Antikörper, die sich gegen das Amyloid richten, waren da auch hip. Genau, nur das war das Aducanumab, das ist nicht auf den Markt gekommen. Und jetzt haben wir zwei neue, die wahrscheinlich jetzt in Europa in kurzer Zeit auf den Markt kommen werden. Andere Länder sind die ja schon mittlerweile etabliert. Und bei der Diagnostik hat sich was getan, das muss ich sagen. Also wir wollen die Patienten viel früher entdecken. Das ist natürlich klinisch schwieriger, deswegen brauchen wir ein bisschen mehr und etwas aufwendigere Diagnostik.
Ja, lass uns doch da vielleicht mal einsteigen mit der Diagnostik der Alzheimer-Erkrankung. Man hört ja nach wie vor klinische Diagnose. Was braucht es dazu, um verlässlich die Diagnose zu stellen?
Das ist ja ein Kontinuum, das heißt, irgendwann fängt es an, du hast noch keine klinischen Symptome, kannst dann aber schon anhand der Biomarker die Krankheit nachweisen und da geht der Trend hin. Natürlich muss man auch klinische Symptome haben, aber wenn die Patienten leicht betroffen sind, ist das nicht einfach, das ist schon so. Und diese Biomarker-Diagnostik hat sich ehrlich gesagt etabliert, haben wir jetzt ja auch in die Leitlinie mit aufgenommen. Das heißt, keine leitliniengerechte Diagnose der Alzheimer-Krankheit mehr, ohne die Biomarker zu bestimmen, also die Tauprotein und das Amyloid.
Aber das scheint ja gerade so ein bisschen das Problem zu sein. Ich meine, wie merkt jemand, dass er jetzt zum Beispiel so eine Biomarkerbestimmung braucht, wenn er eigentlich keine klinischen Symptome hat?
Es fängt an mit subjektiven kognitiven Einschränkungen. Früher hatten wir ja, das hieß früher MCI, also das ist im Grunde abgeschafft. Auch in der Leitlinie haben wir uns gegen ausgesprochen, weil wir gesagt haben, MCI ist so ein Überbegriff ohne eine etiologische Zuordnung. Da kannst du nichts mit anfangen. Auch die prognostische Aussage ist schwer. Und deswegen sagen wir, wenn jetzt jemand subjektive Einschränkungen hat, die vor allen Dingen die Gedächtnisleistung betreffen, dann bestimmen wir die Biomarker. So machen wir das auch bei uns in Bremen in der Gedächtnisambulanz.
Und da wärst du auch eigentlich relativ offen, dass dann, wenn jemand subjektiv sagt, irgendwie stimmt was mit mir nicht, dann auch direkt in die, sagen wir, biologische Diagnostik der Alzheimer-Erkrankung
einzustellen. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist die Zukunft, ehrlich gesagt, auch was die Therapien angeht. Ich glaube, das ist jedem bewusst bei einer primär degenerativen Krankheit, dass es nichts bringt, wenn die Krankheit mittel- oder hochgradig da ist, noch zu therapieren. Man muss das früh therapieren.
Aber sichert ihr das denn dann noch klinisch ab, jetzt durch irgendwelche Screening-Tests oder Tests generell? Also schaltest du vor die Biomarker-Diagnose noch irgendwelche, ich sag mal, neuropsychologischen Testverfahren?
Ja, du kannst dich hier in den Rücken pieksen. Wir machen das ja mit Pieksen in den Rücken hier bei uns, weil die Amyloid-PET hat sich hier in Deutschland und Europa nicht etabliert. Und die Liquor-Diagnostik ist invasiv. Viele nehmen eine Antikoagulation, kannst du nicht mit jedem machen. Das heißt, der subjektive Eindruck alleine zählt nicht. Du musst den einmal klinisch angucken. Du brauchst einen Eindruck, wie sieht kognitiv die beginnende Alzheimer'sche Erkrankung aus. Und früher wurde das immer in der Facharztprüfung auf Lücke gesetzt. wie sieht die frühe Alzheimer-Krankheit aus? Aber eigentlich ist das einfach. Und das kannst du nicht mehr auf Lücke setzen. Das heißt, du musst jetzt einmal dir ein Bild machen. Das ist relativ einfach. Du musst einmal wissen, Mensch, ich habe androgadamnestische Defizite. Ich lasse den drei Begriffe benennen. Kann der die wieder benennen? Die Visokonstruktion überprüfen, das ist mit dem Urin-Test relativ leicht ermöglicht. Und die Praxie, das heißt, mach ein paar Gesten und fertig. So machen das meine Assistenten auch, oder? Das ist Pflicht, ist aber schnell gemacht.
Könntest du eventuell nochmal ganz kurz sagen, was gehört dazu? Also was ist eure Testbatterie oder Screening-Batterie in der Praxis?
Genau, die Screening-Batterie, die wir machen oder die wir auch den Zuweisern empfehlen, ist der Montreal Cognitive Assessment, also der MoCA-Test. Der hat sich auch in der Leitlinie durchgesetzt. Die meisten kennen den Mini-Mental-Status-Test, kann man machen, aber ist muni-etiologisch auf Alzheimer ausgerichtet. Damit kriegt man die auch recht früh, nur du machst ja einen Screening-Test. Also die Vaskulär-Dementen, die Parkinson-Demenz, die Lewy-Körper, die gehen dir dann durch die Lappen. Deswegen würde ich immer im Breiten erstmal einen MoCA-Test machen. Und der Punktwert sagt schon mal einiges aus. Und so kommen die zu uns und da gucken wir uns die klinisch einmal an. Also eine Gedächtnisleistungstestung, eine Testung der Praxie und der Visokonstruktion, das gehört dazu. Dann musst du Ausschlussdiagnostik betreiben. Ein Bild vom Kopf, wir machen immer ein MRT. Im Grunde ist das nie so, dass du ein Atrophiemuster findest, sondern bei den frühen Erkrankten. Sondern du musst einmal gucken, haben die Entzündungen, Tumoren, andere Krankheiten. Und du brauchst ein Minimum an laborchemischer Diagnostik. Das heißt, Leber, Niere, Schilddrüse, das ist aber sehr einfach. In der Leitlinie sind ein paar Werte, 8, 9, 10 Blutwerte, die machst du mit. Und dann nochmal einen kognitiven Test, um der kognitiven Einschränkung einen Punktwert zu geben. Also du musst es einmal quantifizieren und nicht über Bauchgefühl, der ist so mittelgradig krank, sondern schon einen Punktwert. Wenn du das gemacht hast, dann hast du die Frühdiagnose der Alzheimer-Erkrankung absolviert.
Und dann würdet ihr auch in die biologische Testung eben der Biomarker einsteigen.
Ja.
Jetzt nochmal die Frage, du hast gesagt, Liquor-Funktion ist Standard. Tut sich da irgendwas ähnlich wie bei der MS jetzt mit Neurofilament Light, dass man das aus dem Blut bestimmen kann? Oder ist das nicht sinnvoll gewesen?
Die primär degenerativen Krankheitsmenschen stehen nicht auf das Neurofilament Leichtketten, weil das einfach so unspezifisch ist.
Nee, aber jetzt Tau und Amyloid, also kann man das aus dem Blut nachweisen?
Genau.
Geht das schon?
Es gibt mittlerweile bahnbrechende neue Studien dazu. Ende letzten Jahres publiziert, das ist die schwedische Arbeitsgruppe, die haben das schon vor 5, 6 Jahren gesagt, haben gesagt, Mensch, wenn wir das im Blut bestimmen, ist das auch viel bequemer und einfacher. Da musste man aber 6 oder 7 Parameter kombinieren, um eine adäquate Sensitivität und Spezifität zu bekommen. Aber jetzt gibt es tatsächlich Werte, zum Beispiel, dass Tau anstelle 217 phosphoryliert im Blut, was alleine ausreicht, um die Diagnose zu stützen. Das ist ein exzellenter Marker, um die Amyloidpathologie im Kopf abzubilden. Es gibt noch kein CE-Zertifikat dafür, aber das wird kommen. Und ich glaube, das wird auf den Markt kommen. Das heißt, lass uns mal in einem Jahr gucken. Da bin ich relativ sicher, dass die blutbasierten Biomarker da sind.
Also das heißt, die Zukunft könnte tatsächlich sein, subjektive Beschwerden, dann letztlich die klinische Validierung der Beschwerden über einfache Screening-Tests und über klinische Untersuchungen, Differentialdiagnose und dann eventuell Bluttests, um dann eben möglichst früh zu diagnostizieren.
Genau, ich kann mir sogar vorstellen, dass diese Bluttests relativ früh kommen, auch von der Leitlinie empfohlen werden, als Filter. Und dann vielleicht nochmal eine Liquor-Diagnostik oder ein Amyloid-PET zu machen. Was ich mir wünschen würde bei der Krankheit ist, dass die blutbasierten Biomarker die Liquor-Diagnostik ersetzen. Das ist vielleicht dann in 3, 4, 5 Jahren der Fall.
Vielleicht nochmal zur Differentialdiagnose der Alzheimer-Demenz. Du hattest ja schon angesprochen, dass man dafür ja auch gewisse Diagnostik braucht. Was sind denn so die Klassiker der Differentialdiagnose, woran muss man denken als klinisch tätiger?
Es gibt ja bei 75-Jährigen keine monoetiologische Alzheimer'sche Erkrankung, sondern du willst ja das zeigen, dass die Alzheimer-Erkrankung bei dem Patienten das Ruder übernommen hat. Aber die haben natürlich auch alle eine vaskuläre Pathologie und du musst dann hinterher sagen und bestimmen, was hat das Ruder übernommen, was ist die Kern- oder Hauptdiagnose. Die Lewy-Körper oder Parkinson-Demenz finde ich einfach zu differenzieren, weil die Bewegungsstörung immer mit da ist. Und die frontotemporale Demenz ist ebenfalls relativ einfach zu differenzieren. Das sind die wichtigsten Differentialdiagnosen.
Okay. Und dann hattest du ja gesagt, so viel Neues hat sich gar nicht getan, außer jetzt bei der Diagnostik. Wir sind immer noch eigentlich beim Stand der Amyloid-Antikörper. Auf der anderen Seite, wahrscheinlich muss man doch sagen, ein bisschen was hat sich getan, weil wir in Amerika, glaube ich, eine Zulassung haben, ne, für einen Antikörper, oder?
Für beide.
Lecanemab
und Donanemab. Auch das Aducanumab war ja zugelassen, war dann aber so schwierig mit der Refinanzierung, dass man das vom Markt genommen hat. Aber das Lecanemab, Donanemab, das Lecanemab ist 2 Jahre dazugelassen, sind etwa 10.000 Patienten auf Therapie. Also die haben da eine relative Expertise schon. Und das Donanemab ist frischer zugelassen, aber auch da sind schon viele Patienten auf Therapie. Ehrlich gesagt, wie auch in anderen Ländern, in Saudi-Arabien, Israel, Japan, China, selbst in England, überall ist das Lecanemab mittlerweile zugelassen. Nur wir Europäer sind da etwas komplizierter.
Warum sind wir so kompliziert?
Naja, das ist, glaube ich, eine gesundheitspolitische Entscheidung, weil man, ich glaube, große Sorgen dafür hat. Das sind ja Antikörper, die relativ spezifisch wirken. Das hat das Konzept gezeigt. Und das verursacht natürlich Kosten. Und zwar nicht nur das Präparat selbst, das ist für einen Antikörper relativ günstig, aber die Diagnostik, die dann angestoßen wird. Und wir haben in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern eine sektorisierte Medizin. Das heißt, zwischen den niedergelassenen Kollegen und dem Krankenhaus ist manchmal noch ein relativer Graben. Und man weiß gar nicht, wer das machen oder übernehmen soll. Das ist ein Problem.
Wie sind denn die Erfahrungen aus den Ländern, wo es zugelassen ist im Moment? Also hast du Erfahrungen aus den USA, die du teilen kannst zu den Antikörpern zum Einsatz?
Ja, wir haben Kontakt zu den Kollegen da gerade in Harvard. Der Charles Dixon hat gerade nochmal einen Vortrag gehalten und der nochmal gesagt hat, ehrlich gesagt, die meisten haben ja Angst vor den Nebenwirkungen, vor den ARIAs, also Amyloid-Related Imaging Abnormalities. Wir stoßen eine Entzündungsreaktion im Kopf an durch die Antikörper. Das heißt, die Antikörper markieren das Amyloid. Das eigene Immunsystem erkennt das und räumt das ab. Mhm. Die Entzündungsreaktion ist manchmal sichtbar im MRT als Ödem bei etwa 20-30% der Patienten. Nur wenige haben dann Symptome. Das heißt, viele meiner Kollegen in Amerika sagen, das ist ja das, was wir sehen wollen. Das ist schon so. Nur man muss das monitoren, weil einige dieser Patienten haben so viel Amyloid an den Gefäßen abgelagert, dass die Gefäße brüchig werden und es dann zu Mikroblutungen kommen kann. Und ich glaube, du weißt ja, dass 3 Patienten in den Studien an Blutungen im Kopf gestorben sind. Wahrscheinlich durch diese Entzündungsreaktion, die dann vor allen Dingen die Gefäße betroffen hat. Und deswegen ist es nicht möglich, das Präparat einfach mal so zu geben, sondern man muss die Patienten monitoren, also relativ regelmäßig MRTs machen und sich die ARIAs angucken. Die sind nicht selten. Dann guckt man sich die Symptome der Patienten an und dann passt man die Therapie nochmal an. In der Regel muss man nicht mal pausieren, sondern man reduziert die Dosis. In Amerika sind etwa 10.000 Patienten auf Therapie. Es gab keine zusätzliche Blutung. Das heißt, die Neurologen kriegen das schon hin. Also Monitoring von Therapien kennen wir aus der MS schon ganz gut.
Ja, und wie ist so die Effektstärke einzustufen? Also wenn man das jetzt auch auf die Realität überträgt, ich meine, die Studiendaten, klar, sind bekannt, haben signifikante Unterschiede gezeigt, aber wirkt sich das in irgendeiner Weise auch klinisch aus?
Ja, also, ich kann die Kritik verstehen oder auch die Skepsis daran. Das ist jetzt so, wenn wir das applizieren, wir haben eine Studie mitgemacht, nach der 3. Infusion kann man kein Amyloid mehr im Kopf nachweisen. Also das Target wird erreicht. Das ist dann weg. Weniger als bei uns beiden haben die dann ein Amyloid im Kopf. Man muss natürlich zeigen, dass es auch einen klinischen Effekt hat. Und der klinische Effekt ist ebenfalls da. Und zwar sehr signifikant. Aber wir Menschen, wenn man aus der Schlaganfallmedizin kommt oder auch aus der Multiplen Sklerose, wir wähnen, dass wir heilen. Das sind aber primär degenerative Krankheiten. Ich muss das nochmal sagen. Extrem leicht betroffene Patienten, nur leichtgradig eingeschränkte Patienten eignen sich für die Therapie. Dann waren die Studien über 18 Monate und man hat sehr grobe Scans genommen. Selbst da war das signifikant. Aber viele haben gesagt, ja gut, die werden ja trotzdem schlechter. Das ist eine primär degenerative Krankheit. Also das sind jetzt 75-Jährige, die was mitbringen. Und man kann aus 75-Jährigen keine 17-Jährigen machen. Das Präparat wird es nie geben. Aber dass man diese Krankheit deutlichst entschleunigt, sodass die Patienten hinterher an anderen Erkrankungen versterben und diese Krankheit signifikant gar nicht mitbekommen, das finde ich schon markant.
Und das ist auch durchaus was Kollegen in den USA auch berichten, ja. Also aus der Betreuung von Patienten.
Gerade in Kombination mit den Acetylcholinesterase-Hemmern, die sind ja in den Studien auch gegeben worden, die führen ja auch zu einer Entschleunigung, also symptomatische Therapie, zu einer Entschleunigung der Erkrankung. Mit den Antikörpern hatte das einen signifikanten Effekt. Und wie gesagt, die werden nicht alle wieder ganz gesund, das ist schon so. Ne? Mhm. Aber das ist ein bisschen die Arroganz der Gesunden, zu sagen, ja, bringt doch nichts. Das ist so ähnlich wie die Parkinson-Patienten, die sich die Schuhe zubinden können. Ja gut, aber mit den vielen teuren Medikamenten, aber für den ist das eine Mondlandung. Also deswegen muss man schon sagen, der Effekt für eine primär degenerative Krankheit, die leicht ist groß.
Das heißt auch aus deiner Sicht, das Amyloid-Konzept ist der richtige Weg.
Ja.
Weil das wurde ja lange Zeit auch immer wieder konterkariert und man Hat ja auch immer wieder Gegenstimmen gehört, aber du würdest sagen, ja, das ist der richtige Weg.
Naja, wenn man sich die Studien jetzt anguckt und du hast das Amyloid beseitigt und der Effekt ist eindeutig da. Ich glaube, das bringt was, das ist schon so. Die Tau-Antikörper sind ja ebenfalls noch in den Studien, aber die haben noch einen weiten Weg vor sich. Insbesondere, weil man das Tau nicht so einfach nachweisen kann. Da muss man Tau-Pads machen mit dem Tracer, der eine sehr kurze Halbwertszeit hat. Ich bin mir sicher, selbst wenn sie jetzt einen Tau-Antikörper finden, der hocheffektiv ist, dann findet man die Patienten gar nicht, weil man die Diagnostik nicht in die Breite bekommt. Das ist, glaube ich, schwierig. Der andere Ausblick, den ich geben kann, sind, glaube ich, die GLP-Agonisten. Die GLP-Agonisten ist tatsächlich ja so, das ist ja so ein tolles Präparat. Das ist etwas auf die schiefe Bahn geraten, weil die Schickimicki-Menschen in Amerika sich das alle spritzen und werden dann total dünn und sehen toll aus. Dann denkt man ja, mein Gott, das ist ein Schickimicki-Präparat, aber diese Präparate sind hochwirksam, was Schlaganfälle, Herzinfarktvermeidung angeht. Und es gibt jetzt Studien, Phase-3-Studien auch, wo man diese Präparate gegen die Alzheimer'sche Erkrankung einsetzt. Und die Daten, die ich dazu gesehen habe, waren sehr, sehr gut. Das sind dann aber Tabletten und man nimmt nicht ab. Ist ein bisschen schade, aber genau, es sind Tabletten und die GLP-1-Agonisten haben einen zentralen Effekt. Da bin ich gespannt, was da rauskommt.
Okay, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen nachher. Aber jetzt interessiert mich, du hattest ja Lecanemab und Donanemab auch genannt als, sagen wir mal, zwei zugelassene Antikörper in den USA. Was ist da der Unterschied? Das sind ja, glaube ich, doch von der Bindung her andere Präparate, ne?
Ja, die binden an andere Oligomere des Amyloids, aber das Wirkprinzip ist das gleiche. Mhm. Und der große Vorteil beim Donanemab ist natürlich, dass man das nur alle 14 Tage intravenös applizieren muss. Das Lecanemab das Donanemab alle 4 Wochen und das Lecanemab alle 14 Tage. Und wir brauchen ja Infusionsplätze für diese Patienten. Das heißt, es ist ein enormer Vorteil, wenn man das nur alle 4 Wochen geben muss.
Jetzt nochmal zu dieser Gabe. Ist vielleicht eine blöde Frage, aber wie lange wird es denn gegeben? Du sagtest ja, das Amyloid ist sehr, sehr schnell abgeräumt. Also wie lange gibt man dann das Präparat?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist ja so, es ist ein tolles Präparat, was nebenwirkungsreich ist. Und jetzt habe ich kein Target mehr. Also das Amyloid ist weg. Warum brauche ich es dann noch? Und beim Donanemab macht man das tatsächlich so. In den Staaten in Amerika macht man dann Amyloid-Pads und guckt nochmal nach, ob das noch da ist. Und wenn es nicht mehr da ist, setzt man das Präparat aus. Mhm. Beim Lecanemab ist das nicht ausprobiert worden. Deswegen gibt man das eigentlich dauerhaft. Aber dazu kann ich auch sagen, es gibt einen neuen Antrag, der ist bei der FDA jetzt auch schon zugelassen, ist ganz frisch, also wenige Wochen alt. Da hat man versucht, das Lecanemab ab dem 18. Monat subkutan zu applizieren. Mhm. Einfach subkutan geben, dann kommt weniger im Gehirn an, aber die sagen, das könnte ausreichen, um einen Steady State zu erreichen. Die Daten dazu waren relativ gut und die Zulassung in Amerika läuft. Grundsätzlich ist das so, glaube ich, dass wir dahin kommen werden, wie bei der Multiple Sklerose, wenn ich in deinen Bereich schaue. Ihr seid ja viel weiter und die ganzen teuren Infusionspräparate werden ja als Subkutanapplikation erfunden und dann kriegt man die eben vorbeigehen in der Praxis. Und ich glaube, wir gehen jetzt den ersten Schritt, aber der weitere Schritt wird sein, dass man diese Präparate subkutan appliziert.
Aber ich höre auch daraus, dass du jetzt aus deiner Expertise sagen würdest, man muss schon so eine Art Steady State dann auch halten. Also einfach abräumen und dann absetzen. Das wird wahrscheinlich keine Lösung sein. Man wird es wohl dauerhaft benötigen dann.
Naja, eine primär degenerative Krankheit. Das heißt, wenn du aufhörst, kommt das wieder. Und das wieder, wird schon so sein. Genau, also die Krankheit ist nicht geheilt. Du brauchst einen Steady State Antikörpern, damit das neue Amyloid nicht wieder entsteht. Du musst dir vorstellen, du hast ja ein angeschlagenes Gehirn der 75-Jährigen. Und dann bist du an der Kompensationsreserve für den Alltag. Und wenn du dann irgendwann aufhörst und es kommt wieder Amyloid, dann bist du relativ zügig über die Kompensationsreserve. Und das musst du vermeiden.
Du hattest ja schon über die Nebenwirkungen gesprochen. Die ARIAs, die uns so ein bisschen herausfordern. Da war ich doch überrascht, dass es jetzt zumindest aus der praktischen Erfahrung gar nicht so häufig ist, ne? Also diese ARIAs stehen ja so ein bisschen wie, also eigentlich die große Warnung über den ganzen Präparaten.
Ich muss sagen, in den Studien hatte ich ja auch ARIAs bei einigen meiner Patienten und dann, das hast du ja bei etwa 20-30% und dann haben die schon einen ordentlichen Nachweis bei Ödem im MRT. Mhm. Da erschrickt man sich erstmal.
Wie geht man damit um?
Ja, erstmal passt man dann die Dosis an. Ja. Das haben wir in den Studien ja auch so gemacht. Das Gute daran war, etwa 5%, also zwischen 2 und 6% der Patienten haben überhaupt Symptome. Das sind leichte Symptome, meist Kopfschmerzen. Worauf man achten muss im MRT sind Blutungen oder auch Mikroblutungen. Mhm. Da muss man wirklich aufpassen. Dann haben die viel Amyloid in den Gefäßen und dann muss man die Dosis tatsächlich reduzieren oder aussetzen. Aber es ist nicht automatisch so, dass man die Patienten dann von der Dosis nimmt und die nie wieder geben kann. Das ist nicht der Fall, sondern man muss tatsächlich eine Art von Monitoring betreiben. Das ist natürlich in der Praxis nicht unaufwendig.
Jetzt würde mich aber interessieren, ich meine, die Frage kriegst du wahrscheinlich häufig gestellt, was ist denn mit dem großen Anteil an Patienten mit Blutverdünnung, also die ja letztlich auch die Blutungsneigung unter Umständen daher haben, wo es vielleicht nicht ganz so gesund ist, wenn man die Gefäßwände anknabbert mit so einem Antikörper. Also wie geht man damit um?
Ja, das ist richtig. Und es gibt ja schon Vorschläge der Expertenkommission, der EMA, und die sagt ganz klar, Patienten mit Antikoagulation eignen sich nicht für die Therapie. Das wird in Europa sehr, sehr wahrscheinlich so kommen. Antikoagulierte Patienten eignen sich nicht für die Therapie und scheiden aus. Das gleiche gilt für Patienten, die eine ApoE4-Homozygotie haben. Das sind ja 15% etwa in Deutschland. Diese Patienten haben sehr, sehr viel Amylit an den Gefäßen. Und wenn man da die Entzündung provoziert, dann führt das auch zu Blutungen. Und deswegen wird das wahrscheinlich so sein, dass diese 15% der Patienten ebenfalls für das Präparat nicht in Frage kommen. Das heißt aber auch, man muss vorher eine genetische Testung machen bei allen Patienten.
Aber das mit der Antikoagulation ist natürlich schon ein Wort, ja, weil wenn man sieht, wie das Vorhofflimmern ansteigt, wird man ja doch eine ganze Menge gerade in der Altersgruppe haben, die antikoaguliert sind zur Schlaganfallprophylaxe.
Das ist so. In Amerika ist eine neue Industrie, nämlich der Vorhofokklusion, entstanden. Okay. Das ist tatsächlich so, dass Patienten, die sagen, Mensch, die haben tatsächlich einen Benefit, aber die brauchen die Antikoagulantien, die werden dann mit einem Vorhofokkluder versetzt. Mittlerweile ist es ja eine routinierte, nicht wenig invasive Methode, um die Patienten auf einen Thrombozytenfunktionshemmer zu bekommen.
Sehr interessant, da habe ich noch gar nicht so dran gedacht. Aber klar, das wäre dann natürlich eine Lösung für dieses Klientel. Jetzt würde mich so zur Apo nur noch mal interessieren, wir haben ja viel jetzt auch über Therapie, Diagnostik, Monitoring gesprochen. Das ist ja doch eine ganz schöne Herausforderung für die klinische Praxis, die da auf uns zukommt. Wie könnte denn so dieses ganze Konstrukt Gedächtnisambulanz in Zukunft aussehen? Wie identifizieren wir die Patienten? Was brauchen wir, um vernünftiges Monitoring zu machen? Ich habe ja so das Gefühl, da rollt doch eine ganze Menge Anforderungen auf uns zu. Kannst du das mal skizzieren, wie das aussehen kann?
Naja, das ist aktuell schon so. Wenn ich meinem Chef sage, ich möchte die Gedächtnisambulanz etwas ausbauen und vielleicht Evolutionsplätze, dann sagt er, aber ist doch Mist. Das ist ja hochdefizitär, macht doch lieber Schlaganfall. Das ist tatsächlich so. Und das ist natürlich nicht refinanziert aktuell. Ja. Ich glaube, da muss man sich was überlegen oder ausdenken. Wir haben jetzt schon mit dem Berufsverband uns überlegt, ob wir nicht sowas wie eine OPS machen oder zumindest eine Demenzdiagnostik. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sowas in Zukunft kommt. Aber wie alles in Europa oder auch in Deutschland passiert das sehr träge. Das Präparat wird erst zugelassen und dann stehen wir da. Und ich glaube, rein pragmatisch ist das so, du brauchst eine Netzwerkstruktur. Das heißt, du musst niedergelassene Kollegen haben, die dir gezielt Patienten zuweisen, die vorher vernünftig gescreent haben. Wenn ich mir anschaue in der Gedächtnisambulanz jetzt, da kommen manchmal Patienten hin, die hätte man jetzt nicht schicken sollen oder müssen, weil das ja Ressource kostet. Das heißt, wir brauchen eine Netzwerkstruktur, aber man darf die Niedergelassenen auch nicht überfordern. Die Kollegen machen das natürlich sehr gut, was sie können, mit einem klinischen Blick, mit vorher einer Filterdiagnostik. Aber da muss man auch einen Fast-Track haben für Patienten, die sich eignen, die innerhalb der nächsten 14 Tage in einem Zentrum sind, kriegen da dann die zusätzliche Diagnostik und eventuell eine Therapie. Aber wenn die da die Therapie bekommen, dann wird das notwendig sein. Die ersten 2-3 Mal wird appliziert im Zentrum, dann gehen die wieder zurück in Niedergelassung und dann wird das da weiter durchgeführt werden müssen. Ich glaube auch, dass man, was das Monitoring angeht, man muss ja alle halbe Jahre ein MRT machen, sehr wahrscheinlich, da muss man im Austausch bleiben. Also da müssen die niedergelassenen Kollegen ein Zentrum haben, wo sie sagen, das sieht so aus, genau, wie stellen wir es wieder ein? Oder man holt die alle halbe Jahr relativ regelmäßig zurück ins Zentrum. So, glaube ich, kann das angestoßen.
Sicher alles andere als trivial, aber lass mich noch mal eine Situation skizzieren. Ich meine, wenn jetzt natürlich medial rauskommt, wir haben eine Therapie, die insbesondere gut früh wirkt, die Früherkennung ganz wichtig, werden da nicht im Prinzip vielleicht alle 55-jährigen Manager, die gestresst sind, erstmal einen Termin der Gedächtnisambulanz haben wollen? Wie sollen wir das bewältigen?
Ja, also ich glaube, die subjektive kognitive Einschränkung kann und muss man filtern, das ist schon so. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass die 55-Jährigen alle in die Ambulanzen schlittern. Ich glaube nicht. Ich glaube aber, man muss umdenken. Ich glaube, wir haben in den Gedächtnisambulanzen zu viel, zu alte, zu schwer betroffene Patienten. Ich glaube, die müssen extern diagnostiziert werden. Ich glaube, was wir suchen, sind dann ja die leicht betroffenen, älteren, gesunden Patienten. Die müssen wir gut gefiltert dann zu den Zentren schicken. Die subjektiv Eingeschränkten Manager, die den Hang zur Selbstoptimierung haben, die müssen vorher gefiltert werden.
Das wird wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ja. Vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs noch eine Sache. Was würdest du denn grundsätzlich für gesundes Altern den Leuten mit auf den Weg geben? Also jetzt neben Antikörpern, gibt es irgendwas, was man vielleicht noch so als Empfehlung auch den Kollegen an die Hand geben kann? Auf was sollten sie achten?
Also ich werde das ja immer gefragt und ich bin ja ein strikter Gegner der hanebüchenen Selbstoptimierungsorgien. Es ist tatsächlich so, na klar, wenn man die kardiovaskulären Risikofaktoren aus dem Auge verliert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine Demenz zu bekommen, viel größer. Aber das ist, wenn man sich die Studien anguckt, selbst wenn man den Blutdruck rigider einstellt, dann ist das ein relativ marginaler Effekt. Mhm. Also der ist meistens überschätzt. Wenn ich uns beide angucke und sage so, wir beide, wir wollen jetzt kognitiv doch recht gesund alt werden, dann würde ich auf meine Sehstärke achten. Ich würde mir ein Hörgerät organisieren, wenn ich das benötige oder brauche. Ich würde sozial aktiv bleiben, das ist sicher so. Und ich würde Kopfverletzungen, auch Mikroschärfverletzungen vermeiden. Also Boxsport ist da nicht unser Sport, oder wir vermeiden Auffahrunfälle. Aber ich glaube, wenn wir das hinbekommen und nicht maximal übergewichtig und jeden Tag Eisbein essen, dann könnten wir kognitiv gesund alt werden. So würde ich an unserer Stelle vorgehen. Aber ich würde trotzdem noch ab und zu einen Burger essen.
Das ist das beste Schlusswort, was man sich eigentlich für so einen Podcast wünschen kann. Thomas, ich danke dir sehr, dass du uns Einblicke da gewährt hast in dieses wahnsinnig spannende und interessante Feld in der Medizin. Ich denke, wir werden noch einiges hören. Wir werden dich hoffentlich auch wieder zu Gast haben.
Ich glaube, da kommt was auf uns zu und vielen Dank für die Einladung.
Und damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der klinischen Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen und dem Roche-Fachportal. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.